Ja, also erstmal zu Eltern. Wie gesagt, mein Vater hat 10 Jahre Kiez, Potsdamer Straße. Jeder kennt den Brennpunkt in Berlin. Früher noch letzte deutsche Zuhälterei, 1970 bis 80. Meine Mutter war früher anschaffen. Mein Vater hat sie freigekauft mit 15.000 D-Mark von ihrem Zuhälter.
Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Schwedische Gardinen. Euer Podcast mit echten Verbrechern. Moderiert von Marius und Sarah.
Hallo ihr Lieben, wir sind wieder da und heute mit einem richtig spannenden Gast. Geboren in Kreuzberg 36, aufgewachsen in Neukölln 44. Herzlich willkommen, Marco.
Grüße euch.
Und noch jemand ist im Bunde. Hi, Sarah.
Hallo, ihr Lieben, und hallo, Marco.
Hi.
Marco, du bist gar nicht in Betreuung bei uns.
Nee.
Trotzdem hier. Nicht mehr, wa?
Ja.
Vermisst du uns?
Klar, sonst wäre ich nicht hier.
Ja, und wir werden nachher auch nochmal darüber sprechen, wie man es nicht macht.
Oh ja.
Wie eine Betreuung im besten Fall nicht verläuft, wird uns Marco heute erzählen. Wir haben ja sonst immer ein paar Erfolgsgeschichten hier zu berichten. Wir dachten uns aber auch, ey, soziale Arbeit ist so breit gefächert und wir haben natürlich nicht immer nur die Erfolgsgeschichten hier bei uns, sondern wir haben auch Menschen bei uns zu sitzen, die dem Rahmen der Betreuung nicht entsprechen, weil sie einfach auch was anderes benötigen.
Ja, das ist wohl wahr.
Warum machst du bei unserem Podcast mit?
Um Erfahrungen weiterzugeben und halt eben auch, ja, meine Geschichte zu teilen.
Vielleicht steigen wir mal anders ins Thema, ohne eine klassische Vorstellung, die wir eigentlich sonst immer haben bei neuen Gästen, sondern die Frage an dich, woher kennst du uns, woher kennst du Marius und woher kennst du mich?
Ja, tollerweise kenne ich euch aus der letzten Haft, die von 2020 bis 2021 war und habe an eurem Kurzstrafer-Seminar teilgenommen, was natürlich für uns Häftlinge eine willkommene Sache war.
Warum?
Na, raus aus dem Haus, andere Menschen sehen, nette Menschen kennenlernen, was ich vorher nicht wusste. Aber wie gesagt, komm, waren 3 von uns mit, die teilgenommen haben. Schon wurden es immer mehr, weil ich, wie soll ich sagen, ne? War halt eben traurig. Sympathische Leute, wo man ehrlich sein konnte auch. Ne?
Ja.
Wir haben uns 2021 haben wir uns für 10 Wochen 2-mal in der Woche gesehen, für 4 Stunden.
Genau.
Ja, und wir haben schon öfter gehört von Menschen, die bei uns zu Gast waren, dass die an solchen Projekten in Haft nur teilnehmen, weil es sich ganz gut irgendwie in der Führung macht.
Ja, also ich muss dazu auch sagen, ich bin dazu eingeteilt worden. Also ich habe das nicht, also mir wurde gesagt, sie nehmen am Kurzstrafertraining teil, weil ich nur 1 Jahr hatte.
Ja.
Im Gegensatz zu manch anderen.
Ja.
Und auch für die, die zum Beispiel in die Lockerung gehen wollten, die haben das natürlich dann auch gerne angenommen, aber es wurde uns direkt angeboten. Ja,
ja, also wir als Träger, die SBH, wir haben dieses Kurzstrafeprojekt durchgeführt. Das Hauptziel war, euch zu befähigen, nach der Entlassung sicherer in Freiheit anzukommen. Das ist so allgemein gesagt wie gemeint, weil wir haben gesprochen über Themen, wo bekomme ich meinen Ausweis her, wie durchlaufe ich die Wohnungssuche, wie finde ich Arbeit, aber wir haben auch über Themen wie Gesundheit gesprochen, natürlich auch darüber, wie finde ich eigentlich einen Hausarzt, aber auch über Sexualpädagogik haben wir gesprochen.
Ja. Ja,
interessanter fand ich viel mehr unsere schauspielerischen Aufnahmen und so.
Oh,
mit,
ja.
Wie gehe ich einer Konfrontation mit einer zickigen Kassiererin sachlich entgegen? Oder wie lasse ich mich nicht unterbuttern und kriege trotzdem, ohne meinen Ton zu verlieren, sozusagen meinen Willen durch? Ne?
Genau, da haben wir tatsächlich Rollenspiele durchgeführt mit 10 testosterongeladenen Inhaftierten damals,
ja.
Die alle eigentlich darauf erpicht waren, relativ schnell in die Freiheit zu kommen. Und wir haben Rollenspiele durchgeführt und diese auch aufgenommen und dann über ein Beamer an die Wand geschmissen. Und ihr konntet euch damals anschauen, was sagt meine Körpersprache eigentlich aus.
Ja.
Warst du erschrocken?
Naja, war schon eine Herausforderung, weil gerade sie waren ja auch eine krasse Kassiererin, ne? Also ich musste schon sagen, sie haben alle Register gezogen, ne?
Jo, habe ich gemacht. Ich wollte es euch aber natürlich auch irgendwie so schwer wie möglich machen, weil es auch im wahren Leben genau zu solchen Situationen kommt.
Ja.
Aber du bist ja so ein Zappel, Philipp.
Ja.
Ne? Und dennoch hast du es ausgehalten, dich auch auf der Leinwand zu sehen und dich anzuschauen. Und du konntest genau, daran kann ich mich noch ganz genau erinnern, du konntest genau benennen, ah, okay, da bin ich ein Stück weit zu forsch gewesen, zu schnell vorgegangen, das könnte bedrohlich wirken vielleicht. Irgendwie ja. Da bin ich selbstsicher aufgetreten und hast ja auch immer gesagt, nach jeder Übung, dass du da wahnsinnig viel draus mitnimmst für dein Leben. Und das ist jetzt 4 Jahre her und du kannst dich immer noch daran erinnern.
Natürlich.
Und das trotz deiner Geschichte.
Trotz meiner Suchtgeschichte, ja.
Ja. Darüber werden wir heute auch noch ausführlich sprechen. Wir haben hier heute einen absoluten Sympathieträger zu Gast, bei dem seine Sympathie eigentlich Fluch und Segen zugleich war.
Ja.
Ja.
Die Helferwelt hat dich empfangen mit offenen Armen.
Ja.
Und du bist im Laufe der Zeit an die Grenzen der Möglichkeiten gekommen und auch immer wieder erfolgreich gescheitert.
Erfolgreich gescheitert und erfolgreich aufgestanden, ja.
So sieht's aus.
Ja.
Ja, deswegen sitzt du heute immer noch hier. Absolut besonders, dass die Betreuung so lange beendet ist und dass man dann trotzdem noch einen Kontakt hat. Du hast uns regelmäßig besucht hier. Du hast immer gesagt, ey, ich bin gerne dabei beim Podcast. Ich erzähle gerne meine Geschichte und dass es jetzt dazu kommt, ist auch schon etwas sehr Besonderes.
Mhm.
Ja. Ja.
Genau, und nach der Inhaftierung, um vielleicht so ein Timetable aufzustellen, nach der Inhaftierung kamst du dann auch zu uns in das betreute Wohnen.
Ja.
Und wurdest von mir betreut.
Richtig.
Wie lange war das, weißt du das noch?
Oh, ich glaube, das war auch nur ein halbes Jahr oder so, ne? Also ihr habt mich ja göttlicherweise so schnell wie möglich dabei von der Alkoholikerin da rausgeholt.
Ja.
Ich bin vor Weihnachten noch, bin ich in die
Trägerwohnung gezogen.
Ja, genau,
ne?
Die in Friedrichshain. Ich habe die Straßennamen vergessen, aber ist nicht so wichtig.
Marco, die Menschen fragen sich vielleicht so, was ist das eigentlich für ein Typ, der jetzt von seiner Geschichte erzählt? Wie würdest du dich selber beschreiben? Was bist du für einer?
Oh, ich bin ein, ja, trotz allem lebensfroher, humorvoller Mensch, der so gebrandmarkt ist vom Leben und sich einfach hat nie unterkriegen lassen. Trotz meiner, ja, Grundfußstapfen, Alkoholikereltern, Milieu, Kiezerziehung, so mehr Gangster-Ehre beigebracht, die kriegt, aber trotzdem auch starke Intelligenz von meinem Vater. Also, ja, was soll ich sagen? Halt ein Kiezkind, ne? Milieukind.
Du hast damals mal zu mir den Satz gesagt, dass du eigentlich stolz bist, dass du in dem Elternhaus aufgewachsen bist, weil du von deinem Vater immer eine unglaubliche Stärke und Robustheit mitbekommen hast.
Ja.
Aber auf der anderen Seite auch traurig darüber, weil die Autorität durch Gewalt ausgeübt wurde.
Ja, nun, ich sage jetzt mal die Autorität in dem Sinne, also es gibt ja Menschen, also, die... Wie soll ich das erklären? Also eine Dominanz braucht man im Leben, die ist wichtig, weil ich war als Kind auch ziemlich eingeschüchtert manchmal. Also wie gesagt, ich bin streng, also mit Zuckerbrot und Peitsche erzogen worden, ne? Aber ich wurde immer geliebt, also gerade von meinem Vater, von dem ich vielleicht 2-mal eine Backpfeife gekriegt habe, wonach er mir aber jedes Mal gesagt hat, so, ey, denk dran, ich hab dich trotzdem lieb und... hab viel Gradlinigkeit auch nahegelegt gekriegt, so gerade auch durch dieses Milieuverhalten, weil anstatt ich irgendwelche Geschichten von einem geraden Leben erzählt bekommen habe, habe ich die ganzen Kneipenschlägereien erzählt bekommen und wie die Leute, was eigentlich Ehre heißt zum Beispiel oder so Thema 31er, dass man keinen verrät in gewissen Hinsichten, ne? Oder dass man, wenn man wirklich Schweigen, sich zum Schweigen verpflichtet hat, das auch einhalten sollte. Also Wort halten ist eine wichtige Sache, Pünktlichkeit ist eine wichtige Sache. So, mein Vater hat mir den absoluten Gentleman angeeignet, was er ja auch selber war. Und ja, wie soll ich das sagen? Er hat mich nicht dumm bleiben lassen, so als Kind, ne? Er hat immer gesagt, du musst aufpassen, falls dich einer aushorcht. Du merkst das an Fragen, wie dir jemand Falle stellt, zum Beispiel. Erzähl nicht zu viel. Und weil er auch gemerkt hat, dass ich immer ein ziemlich ehrliches Kind war, so, ne? Sagt er so, ja, deine Gutmütigkeit oder deine nette Art kann dir manchmal auch zum Verhängnis werden, was ich viel im Leben erfahren habe, wodurch ich viel auf die Schnauze gefallen bin, ausgenutzt bin, abgezogen wurde, verkloppt wurde, etc.
Diese Grundwerte waren auch in Haft spürbar in der Gruppe.
Ja.
Und du hast ein unglaublich überdurchschnittliches Gespür dafür, wie es anderen Menschen geht.
Ja, sehr empathievoll, ja.
Ja, bist du wirklich. Und es war von Tag 1 zu erkennen, dass du dich für andere Inhaftierte stark gemacht hast.
Ja, gerade für Schwächere auch, ja.
Ja.
Ne? Das ist ja auch genau das, was die Gruppe bei uns in Haft ausgemacht hat. Da herrschen halt Hierarchien und Hierarchien herrschen auch in dem Leben da draußen. Ne? Ja, und dann die Gruppe so zu fusionieren, da waren wir auch als Leitung extrem dankbar, dass es so gut funktioniert hat. Wir sprechen hier in unserem Podcast auch immer mal wieder darüber, ob unseren Gästen die Haft geholfen hat oder geschadet hat. Wie denkst du darüber? Vielleicht kannst du uns auch noch mal sagen, wie lange du im Gefängnis warst in deinem Leben, aus welchen Gründen du im Gefängnis warst und wie deine Haltung zu Gefängnissen ist.
Ja, also insgesamt habe ich knappe 5 Jahre, plus minus ein paar Monate. Ich habe sämtliche JVAs, auch Brandenburg durch. Was soll ich sagen? Also mein erster Haftaufenthalt mit 19 in Brandenburg-Havel, da hatte ich noch Schiss, habe ich auf Deutsch gesagt, mit dem Arsch an der Wand geschlafen. Mhm. Ne? Musste mich da unterordnen, weil es eine 4-Mann-Zelle war, 23 Stunden Einschluss.
Die gibt es gar nicht mehr, oder? Es gibt keine Sammelzellen mehr.
Nee. Weiß ich nicht mehr. Also wie gesagt, das war ja auch 2003 oder 2004.
Mhm, okay.
Ja, 3, genau. Von 2002 zu 2003, immer wieder Halloween. Ich habe da irgendwie immer Halloween, immer Inhaftierung, ja. Nee, und aber im Endeffekt, gruselig. Jegliche Angst, die ich so vor dem Gefängnis hatte, dadurch, dass mir Mittäter ja auch kurze Zeit danach kam und ich gemerkt habe, dass halt eben Häftlinge sind wie verbrüdert. Ne? Also wenn man halt eben kein kleiner Duckmauser ist, sondern halt eben offen in den Kontakt geht oder auch nicht diese, oh, ich habe alle Angst vor euch, ausstrahlt, dann das liegt auch ein bisschen an meiner Ausstrahlung. Die sind einmal auf mich zugekommen und ich habe nie irgendwie so da die Probleme gehabt, dass einer gesagt hat, du gibst mir jetzt ein Pausenbrot, so nach dem Motto. Ne? Und also nach der ersten U-Haft, als Jüngster, da in der U-Haft, Erwachsenen-U-Haft Brandenburg, ich kam raus, hab 5 Kilo mehr drauf gehabt. Mein Vater sagt zu mir, als ich nach Hause kam, wie siehst du denn aus? Also ich hätte eher gedacht, dass du schlimm aussiehst. Ne? Hat dir wohl ganz gut getan und hat mir auch gut getan. So, ne? Waren halt eben etliche Wochen, Monate, die ich nicht konsumiert hatte. Ja, im Endeffekt habe ich mir gedacht, der Knast ist ja nicht so schlimm.
Ne? Oh oh.
Ja.
Alarmglocken. Oh oh.
Ja, ja, also wie gesagt.
Das ist ja immer genau das, wenn man so als junger Mensch schon erfährt, was das höchste Strafmaß ist, was Deutschland zur Verfügung hat. Und dann weiß man schon, was auf einen zukommt.
Ja.
Dann ist natürlich die Hemmschwelle viel geringer, weitere Straftaten zu begehen.
Ja, aber im Endeffekt ist, also alles ist ja seine eigene Welt. Ne? Ob das jetzt nun halt eben das Krankenhaus ist, wenn man irgendwo auf Therapie ist oder sonst was. Das ist alles immer so der eigene Kubus. So, ne? Und wenn man halt eben im Milieu groß geworden ist, das sind ja im Prinzip alle Gleichgesinnte. Ne? Jetzt davon mal abgesehen, wer für welche Straftaten verurteilt wurde. Also ich muss dazu immer noch sagen, Sittenpfiffis und Gewalttäter, Vergewaltiger und sonst was, die sind ganz schlecht angesehen. Aber wenn man halt eben, ich sag jetzt mal im Strafrahmen des Normalen liegt, so von Einbruch bis Körperverletzung etc., dann ist man halt eben so in der Clique. Ne? Und es liegt auch, also wenn einer wegen Schwarzfahren Geldstrafer ist, der ist zum Beispiel auch untergeordnet. Ne?
Ja, weil es lächerlich ist, oder? Im Knast.
Ja, weil man wegen sowas, ja, das ist alles, ja. Aber ich muss dazu auch sagen, trotz allem, gerade in dem letzten Haftaufenthalt, war ich jetzt nicht in der Oberbrigade. Also ich bin von allen geduldet worden, habe mit allen zu tun gehabt. Ich war halt eben Käufer, Konsument. Wäre ich zum Beispiel das Jahr lang da clean durchgegangen, wäre ich zum Beispiel nochmal in einer ganz anderen Position gewesen. Und trotz allem war ich immer noch einer der Edelsuchtis, sage ich jetzt mal da drinne, weil einfach ich nirgendwo therapiert wurde, ich wurde nicht abgezogen, ich hatte... Also gerade dieser Kombi-Modus, ne? Also ich war einer der wenigen mit 2 anderen, die zum Beispiel manchmal 1.400 Euro offen hatten, ohne irgendwie in die Fresse zu kriegen.
Da sind wir wieder beim Sympathieträger. Du weißt, wie man lebt. Du weißt, wie man durchkommt. Du weißt, wie man das System bestmöglich irgendwie nutzt. Da hast du dir eine soziale Raffinesse einfach angeeignet. Mhm. Und die wurde dir ja auch ein Stück weit in die Wiege gelegt durch deinen Papa.
Ja.
Und
vererbt vielleicht sogar, ja.
Vielleicht auch vererbt. Im Pädagogischen spricht man von einer Sozialisation. Ja, und du hast immer ganz, ganz stolz über deinen Papa trotz alledem erzählt. Man muss aber auch dazu sagen, und sonst würdest du hier vielleicht auch nicht sitzen, du bist in einem Alkoholikerhaushalt aufgewachsen.
Ja.
Du hast jetzt schon öfter angesprochen, es gab immer wieder Konsum, aktiven Konsum, Mischkonsum. Und der ist dir immer so ein bisschen zum Verhängnis geworden. Beschreib uns mal kurz deine Kindheit in ein paar Worten mit deinen Eltern und dem Konsum.
Ja, also erstmal zu Eltern. Wie gesagt, mein Vater hat 10 Jahre Kiez, Potsdamer Straße. Jeder kennt den Brennpunkt in Berlin. Früher noch letzte deutsche Zuhälterei. 1970 bis 80. Meine Mutter war früher anschaffen. Mein Vater hat sie freigekauft mit 15.000 D-Mark von ihrem Zuhälter.
Boah.
Mit allem drum und dran noch nachträglich Nase brechen, weil der Typ noch mal mehr Geld wollte und so. Mein Vater hat den umlegen lassen, alle so, ja, es gibt
auch. Was?
Ja,
oh mein
ja,
Gott.
Ja, ja.
Das also, ist ja selbst für mich gerade
Potsdamer, Potsdamer Ecke Bülow gibt es zum Beispiel noch einen Zeitungsausschnitt, kann man alle da in diesem Archiv, wo einem Libanesen mit einer Schrotflinte im Bauch geschossen wurde, das war der beste Kumpel von meinem Vater und so, allem drum und dran. Ja, zu den Zeiten hatten die Leute so Mörder Kalle und Fleischer Peter und sonst was hatten die, so einen Spitznamen hatten die. Na, jedenfalls ist zu gen meiner Geburt ist mein Vater ja aus dem Kiez ausgestiegen.
Aber warte kurz, wie hat denn dein Vater deine Mutter kennengelernt?
Ja, und zwar war er halt eben mit seinem besten Kumpel, entweder waren die nur was trinken oder die mussten aus dem in Puff Geld abholen. Okay. Und als sie da an der Bar saßen, also meine Mutter war Angestellte, auf Deutsch gesagt, in dem Laden. Und
Sexarbeiterin.
Ja, die war anschaffen, ja, sie war ja. Prostituierte, ja. Und ja. Die Bäder haben sich flüchtig gesehen und haben sich irgendwie ein bisschen ineinander verkickt. Und mein Vater hat sie dann eingeladen, halt eben so bis mit ihr essen gegangen und so. Also man könnte jetzt von so einer kleinen Pretty Woman Story...
Ja, es klingt ganz danach. Und ich weiß, dass Mario das Pretty Woman letztens erst geschaut...
Ich kenne Pretty Woman, ja.
Letztens erst geschaut
ja. Ja. Hat. Habe ich dir von erzählt. Jedenfalls hat er sie da rausgeholt mit viel Action und ja, so ist das alles entstanden. Wa? Also mein Vater meinte ja auch, meine Mutter war früher ein Pfundskerl, mit dem man Pferde stehlen konnte.
Ja.
Aber der Alkohol hat die Bäder halt eben im Arsch gemacht. So. Im Endeffekt, also mein Vater war mein bester Freund, mein Bruder, mein Ein und Alles. Und meine Mutter war eine Erzfeindin, weil, was ihr auch noch nicht wisst, ich habe jetzt auch eine Prognose auf eine PTBS, was ich euch nie erzählt habe,
ja.
Wegen sexuellen Missbrauch und so. Da fange ich dieses Jahr noch mit einer Traumatherapie an.
Also posttraumatische Belastungsstörung.
Genau.
Ja. Durch deine Mutter?
Ja, ja. Also ich könnte da jetzt loslegen, aber... Also okay, gab einige sexuelle Übergriffe und allem drum und dran und
Ja,
ich kann jetzt auch erst seit der letzten Therapie erst richtig drüber reden. Ich habe das die ganze Zeit vorher immer verschwiegen und
also krass, ich bin gerade echt ergriffen, weil wir dich ja jetzt schon seit 4 Jahren kennen und sehr intensiv auch mit dir zusammengearbeitet haben und es gab auch nie die Pflicht, über sowas zu sprechen.
Nein, hat ja auch gar nicht in den Rahmen gepasst.
Ja.
Also ich meine, zählt ja auch, also ich meine, immer noch ist immer noch ein Modus, man will stark sein, man zeigt keine Schwäche, ne?
Krass.
Das musste ich jetzt in der letzten Therapie erst alles lernen, weil in dem letzten Rückfall halt eben auch ich erstmal meiner Verlobten alles gestanden habe.
Okay.
Und somit auch das Eis gebrochen ist, da überhaupt drüber zu reden und.
Hui, das ist ein Brett.
Ein Brett,
aber wie gesagt, im Endeffekt haben sich meine Eltern beide totgesoffen, meine Mutter an der Leberzirrhose, mein Vater an den Folgen des Alkohols mit allem drum und dran, mit 6 Monate künstlichem Koma und...
Würdest du sagen, es gab bei dir in deinem Leben irgendwann einen Punkt, wo du selber entscheiden konntest, trinke ich oder trinke ich nicht?
Ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich... Also ich habe natürlich, wenn Eltern mir hier gesagt haben, komm, hier kannst du mal ein Bierchen mittrinken oder willst du mal einen kurzen probieren.
Wie alt warst du da?
Also mit 6 habe ich das erste Mal, da war die Mauer gerade gefallen und wir haben im Garten gefeiert, bei den Verpächtern unseres Gartens, 89-90 oder 90-91 war das.
Mhm.
Und die Erwachsenen sind alle raus und die ganzen Rotkäppchengläser noch halb, dreiviertel oder viertel voll und ich habe natürlich alle ausgetrunken. Und als die dann irgendwann gemerkt haben, dass ich ja nicht mit draußen bin, haben sie mich da im Wohnzimmer vorgefunden. Ich habe auch kein großartiges Dodo, sondern ich wurde einfach ins Bett verfrachtet.
Ja.
Habe die beiden Pudel in die Arme gekriegt, dann wurde noch ein Beweisfoto geschossen und das konnte ich mir meine ganze Kindheit zum Beispiel ankicken. Auch in den Spanienurlauben oder sonst was, wenn ich mir einen Zehennagel weggerissen habe zur Beruhigung, habe ich erstmal so ein Glas Bier. Und so.
Also Alkohol war eigentlich immer eine Bewältigungsstrategie für alles.
Ja, na klar, ich habe ja meinen Eltern auch mit 8 Jahren schon ihre Futschis manchmal gemacht. Und also deswegen sage ich ja, ich bin, trotz dass meine Eltern Alkoholiker waren, bin ich teils krass gut erzogen worden dafür, dass die eigentlich so am Arsch waren.
Mhm.
Ne?
Aber Marco, das kann keiner glauben.
Nee.
Das kann niemand glauben, der das hier hört. Ja? Also wir kennen dich jetzt.
Nee.
Aber streng genommen... Sagst du, du hast eine gute Erziehung genossen?
Ja, die ethisch.
Obwohl du mit 6 gesoffen hast. Wie viel Alkoholvergiftung hattest du in deinem Leben schon?
Ah, die erste war, glaube ich,
mit 6 wahrscheinlich?
Nee. Naja, also ich meine, war im Rahmen des. Also ich war jetzt nicht ohnmächtig oder habe gekotzt oder irgendeinen Scheiß. Ne? Also ich sag mal, ich weiß noch, da war ich 14. Da gab es im Dorf eine Jugendweihe und diese Dame namens Caro war mit mir zusammen, war die heißeste aus dem Dorf und die hat klar, genau 3 Tage vorher hat die mit mir Schluss gemacht, aber hat gesagt, du kannst gerne auf meine Konfirmationsparty kommen, Jugendweihe, ne?
Ja.
Alles klar, natürlich mit einem halb emotionalen Kopf voll, ne? Mit der schön die Kante gegeben, mit den Dorföis da nochmal schön ein paar Köpfe gerucht durch die Joystick-Bong. Mein Vater kam mit seinem Arbeitskollegen, der so eine zertrümmerte Fresse hatte. Die haben uns dann eingesammelt. Der hat noch ein paar Dorföis mitgenommen. Und das hat bei mir alles so angefangen zu knallen. Ja, dann musste ich nach Ludwigsfelde ins Krankenhaus, Alkoholvergiftung.
Mit 14?
Ja.
Und dein Vater war dabei?
Naja, er hat halt die Erste-Hilfe-Maßnahmen gemacht, so, ne, mit dem Beruhigen, mit Wasser auf der Stirn. Und
das ist alles so verrückt, weil ich bin mir sicher, die Mehrheit draußen, die das gerade hört, wird sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann kein sicheres Umfeld für ein Kind gewesen sein, das kann keine gute Erziehung gewesen sein. Der Vater hätte seinen Sohn doch schützen müssen und hätte nicht dabei zusehen müssen oder aktiv den Konsum begleiten dürfen.
Ja, er war der anderer Meinung. Und zwar, also ich habe ja auch schon relativ früh Zigarettendrehen beigebracht gekriegt, falls ich mal im Gefängnis lande, wo ich noch sagte, ey Papa, ich komme noch nicht ins Gefängnis. Hat er absolut recht gehabt. Er war auch krass mit dem Einschätzen. So. Er wusste genau, dass ich halt in diese Milieuschiene selber, vielleicht wusste er auch, scheiße, ich habe ihm einfach zu viel erzählt von meinem Leben. Und deswegen hat er halt einfach nur noch versucht, so glimpflich wie möglich mich zu lenken halt. Ne?
Naja, und, oder er hat dich genau in die Schiene reingeschubst.
Ja, im Endeffekt habe ich es therapeutisch auch aufgearbeitet, dass er halt, ja, ich bin deswegen so geworden, weil er mein Vorbild war halt, ne?
Okay, Marco, wir wollen das Ganze hier nochmal ein bisschen zusammenfassen, was wir gerade gehört haben. Ja, da hat ja ein Drama das nächste gejagt bei dir, über Eltern konsumieren übermäßig, sterben an einem Alkoholkonsum bis hin zu sexuellem Missbrauch durch deine Mutter. Dazu auch noch die frühen Hafterfahrungen in deinem Leben. Man merkt, dass du das Ganze so runterbetest und auch einfach so für dich abtust. Ja? Also es ist ja dann klar, dass es nicht so läuft, wie man sich das wünscht.
Wie soll ich sagen, in der dauerhaften Linie des Nicht-Gut-Laufens einfach zu überleben, lief gut. Was soll ich sagen? Ich vergleiche das immer mit einer Kanalratte, die in der Kanalisation groß wird. Die klagt auch nicht rum, weil sie im Scheißhaus rumwühlt, sondern macht das Beste draus, ne? Mhm. Und überlebt, ne? Indem sie sich anpasst.
Das würde ich auch so sagen. Also wenn im Duden das Wort Überlebenskünstler steht und jemand eine Definition dafür benötigt, dann wäre es, glaube ich, dein Leben.
Ja.
Man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass diese ganzen Schicksalsschläge und Erfahrungen mit dieser Sozialisation überhaupt dazu führen, dass jemand ein solches Leben führen kann wie du. Weil ich meine, wir haben hier noch gar nicht angesprochen, dass du hast Kinder, du hast gerade eine Partnerschaft, du bist drauf und dran, irgendwie auch deine eigene Wohnung für dich zu finden. Ja. Das sind alles Riesenerfolge. Und du warst schon mal kurz davor, von uns zu gehen.
Ja, halt, es ist ja, fangen wir mal nochmal, ich bin ja dann bei euch halt eben rausgeflogen, ne?
Warum?
Ja,
das war, erzähl doch mal.
Ja, genau, eigentlich bin ich ja das Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Ja, ich kam halt eben nach gutem Konsum auch im Knast zu euch und ihr habt mich von der Alkoholikerin da rausgeholt und ich hatte zu dem Zeitpunkt, wollte ich ja noch nicht trinken, habe aber schon wieder halt die Kifft gehabt und war öfters mal ein bisschen auf Speed. Mhm. Bis dann halt eben durch sie sich das Saufen auch wieder eingekehrt hatte und das Verhängnisvolle war, dass ich dann halt eben auch in eurer Trägerwohnung schon angefangen habe zu trinken. Mhm. Und, es ist alles etwas entglitten und im Endeffekt habe ich auch, weil ihr wart mir auch nah, ne, und ja, dann irgendwo zu resignieren oder ich habe dann einfach den Kopf in den Sand gesteckt. Also unter 3 Promille habe ich angefangen zu zittern, war ich in Züge schon, weil wir auch halt eben 54%igen Rum getrunken haben.
Würdest du sagen, du könntest in deinem Leben mit jemandem zusammen sein, der kein Suchtproblem hat?
Krasse Frage. Jetzt verliere ich den Faden. Ist schwierig, weiß ich nicht, weil die Wellenlänge von, ob nur Feiermenschen, Suchtmenschen, die Wellenlänge ist eine ganz andere wie zu komplett sterilen Leuten.
Mhm. Ja.
Der Humor, die Lebensart, die Ansichten. Also das sind schon 2 verschiedene Welten.
Du kennst dich halt in der anderen Welt nicht aus.
Richtig. Ja, das und ist es halt eben.
Ich kann mir auch vorstellen, dass niemand mit dir zusammen sein könnte.
Möchte ich jetzt so nicht sagen. Also ich bin da auch anpassungsfähig wie immer. Aber für mich wäre das keine Erfüllung halt, ne?
Ja, aber eigentlich, wenn wir das ganz doof und streng mal einfach nehmen, wäre das das Beste, was dir passieren könnte.
Ja.
Dein größtes Problem im Leben ist Konsum.
Ja.
Und dann kommt jemand und unterstützt dich, indem sie gar nicht konsumiert oder gar keinen Kontakt hat?
Ich habe viele Clean-Freunde, ja. Auch welche, die halt eben noch nie was konsumiert haben. Es ist halt eben aber trotz allem immer noch anstrengend für jemanden, der aus meinem Leben kommt. Aber wie gesagt, ich lerne ja seit meinem beinahe Tod, damit wir wieder auf die Welle zurückkommen, lerne ich erst die andere Seite des Lebens erst richtig kennen.
Ja.
Ne? Weil dadurch, dass ich ja mit 5,2 Promille im Delirium eingeliefert wurde, lebensbedrohlich niedrigen Kaliumwert.
Direkt nahtlos an die Beendigung der Betreuung. Also du hast die Betreuung hier wurde vorzeitig beendet, weil du dich nicht an Absprachen gehalten hast. Du bist abgetaucht und dann warst du weg.
Richtig.
Ja.
War auch viel mit Scham, ne? Allen drum und dran und...
Weil du dachtest, dass du uns enttäuschst, oder? Das waren ja damals deine Worte.
Ja, ja, ich habe mich und euch enttäuscht, definitiv, ja.
Genau, und das ist immer die Krux und das geben wir unseren Leuten immer auf den Weg, weil wir das oft hören, dass Menschen, die bei uns vielleicht nicht diesem Erwartungshorizont entsprechen können, aus unterschiedlichen Gründen, dass unsere Leute dann immer denken, die enttäuschen uns. Das stimmt so einfach nicht. Also wir haben hier einen professionellen Auftrag und auch du hast uns in keinster Weise enttäuscht.
Ja, halt, ja, aber wenn man sich selber, also wenn den Menschen naheliegen, ne, wo man sagt so, ey, die haben dich so toll kennengelernt und dann verkackst du so dermaßen, das macht schon was mit einem. Ich habe auch noch nie im Leben so viel Hilfe gekriegt, ne? Geschweige denn, dass ich sie angenommen habe, weil ich nur mir selber immer geholfen habe.
Aber es ist doch dann auch voll die schöne Erfahrung für dich zu wissen, auch wenn du in der Zeit damals nicht bestanden hast im Rahmen unserer Anforderungen, dass du trotzdem hier sitzt und dass wir uns...
Ja, weil ich wiedergekommen bin, ne?
Ja.
Genau. Wo stehst du jetzt gerade? Wie sieht dein Leben jetzt gerade aus?
Jetzt gerade? Also nach letztigem Scheitern von einem halben, dreiviertel Jahr Rückfall mit 3 Entgiftungen bin ich jetzt nochmals dieses Jahr in eine Therapie gegangen und habe mir deswegen... aus Selbstschutz auch einen weiteren abstinenten Weg vorgeplant mit jetzt erstmal Synergetik-Übergangswohnheim, bis ich halt eben von der Caritas im geschützten Rahmen eine Trägerwohnung kriege nach Paragraph 53, nicht mehr 67.
Eingliederungshilfe.
Eingliederungshilfe.
Was ist der Unterschied zu unserer Maßnahme?
Naja, das Spektrum ist halt eben umfangreicher. Der Aspekt der Sucht ist auch mehr gegeben, was ja bei euch nicht so war. Halt eben, da ist ja das Thema Sucht nicht so, ihr macht keine Urinkontrollen. Ihr lasst halt eben den Menschen leben in der Wohnung, so
wir
wie er lebt.
Wir haben eine zu lange Leine gehabt.
Richtig.
Ja.
Und da, wo ich mich hinbegebe, sind weiterhin Kontrollen, auch wenn sie denn nicht so oft sind, weil man muss ja erst rauchen, dann laufen lernen. Ne? ist aber trotzdem alles, da ist mehr Rundumbetreuung und so von Gruppen auch und etc. Leider sind zwar, also ich hätte mir noch mehr gewünscht, aber wie gesagt, auch ich muss irgendwann mehr auf eigenen Beinen stehen und... Ja, ich bin gespannt, wie es wird, aber dafür hat ja meine Ausbildung sozusagen noch die schärfere Leine.
Wie viele Entgiftungen und Entzüge hast du hinter dir?
Ich habe mal nachgerechnet, ich glaube, es sind mittlerweile 16 Entgiftungen gewesen. Hm. 3 Therapien, 2-mal Adaption.
Ja. Warum sollte es jetzt klappen?
Weil ich älter geworden bin.
Mhm.
Weil... Im Nachhinein sage ich mal einfach so, sind die ganzen Entgiftungen einfach immer nur Reißleinen gewesen, die einem vor dem Ganzen, also vom Tod im Prinzip, glaube ich, bewahrt haben, die auch viel äußerlich initiiert waren. Also weil ich es eher gemacht habe, weil es mir aufgelegt wurde, ob jetzt nun von Gericht oder generell von Freunden etc., ne, die sich Sorgen gemacht haben. Manchmal auch die eigene Einsicht, ey, du bist gerade total im Arsch. Aber man hat danach, es gab Momente auf manchen Entgiftungen, deswegen bin ich zum Beispiel auch nicht mehr nach Grünau gegangen, weil mein bester Kumpel mir was zu rauchen gebracht hat oder ein bisschen Schnelle gebracht hat und so. Ne?
Und du hattest mir mal erzählt, dass selbst Cola pur ein Risikofaktor für dich darstellt.
Ich trinke seit meiner Abstinenz keine Cola mehr. Ja. Entweder trinke ich es und es hat für mich, also gerade Billig-Cola, schmeckt für mich immer noch so ein Hauch nach Weinbrand. Und auch ob es jetzt echte Cola ist, mein Kopf sagt mir immer, da fehlt was.
Glaubst du dir selber, wenn du sagst, dass jetzt alles anders wird?
Ich will, dass alles anders wird. Ob es alles so klappt, wie ich es mir vorstelle.
Marco, danke für deine absolut krasse Lebensgeschichte. Das, was auch hier bei uns beim Podcast dazugehört, du hast uns verraten, du hast noch keine Folge von uns so richtig gehört. So, jetzt bist du live dabei, deine eigene wirst du sicherlich hören, dann rund um Ostern. Was bei uns dazu gehört, ist die Kategorie Entweder-Oder. Ja, jetzt bist du natürlich im kältesten Wasser überhaupt, weil du gar nicht weißt, was auf dich zukommt. Sarah wird es dir gleich erklären. Aber du wirst natürlich auch nicht verschont. Unsere Kategorie auch für dich, Entweder-Oder.
Okay, Marco, ich stelle dir jetzt 5 Entweder-Oder-Fragen und du antwortest einfach aus dem Bauch heraus. Mhm. Und dann lassen wir es so stehen.
Okay, okay, krass.
Bist du bereit?
Ja, gespannt.
Alkohol trinken oder trocken sein?
Trocken.
Betreutes Wohnen oder eigener Wohnraum?
Betreutes Wohnen.
In einen Keller einbrechen oder auf der Straße schlafen?
Keller einbrechen.
Osten oder Westen?
Westen.
Cola oder Fanta?
Fanta.
Okay, danke. Oh yeah, das war's. Da sind wir durchgeflogen.
Oh ja, wir haben noch zum Abschluss, damit du das letzte Wort haben kannst, eine Frage an dich. Marco, wenn du eine Sache aus deiner Vergangenheit verändern könntest, welche wäre das?
Schwierig. Es gibt so einige Sachen, aber auf jeden Fall den Kontakt zu meinem Erstgeborenen nicht einschlafen lassen.
Mhm.
Der ja jetzt dieses Jahr 15 wird.
Ui.
Ja, Moment, habe ich jetzt Ende des Jahres alles in die Wege geleitet. Diesen Januar trifft sich das Jugendamt mit meinem Sohn und der Mutter und sprechen ab, wann, wie, wo das Kennenlernen wieder ist. Den sehe ich denn jetzt nach 13 Jahren das erste Mal wieder.
Boah, das ist ein sehr schönes, emotionales Schlusswort.
Ja, ja. Vielen Dank, dass du heute da warst und wir wünschen dir vor allem für die nächste Zeit ganz, ganz viel Stärke.
Ich war sehr gerne hier, hat mir Spaß gemacht und ich danke euch,
jo.
Ja, danke, dass ich sowas, an sowas teilhaben konnte.
Gerne, gerne. Alles Gute. Ciao.
Ciao.
Ciao, ihr Lieben da draußen. Nächste Woche ist es endlich soweit und wir haben eine Frau zu Gast. Lisa ist bei uns und berichtet darüber, wie es ist, in einer Strafanstalt für Frauen zu leben. Eins kann ich euch versprechen, es wird eine ganz besondere Folge.